Wir wollen es wissen.
Null Points.
Null Punkte.
Zero Points.
Welche waren gerechtfertigt und welche nicht?
Das wollen wir, der Merci Cherie Podcast, gemeinsam mit dem Eurovision Song Contest Fanclub der OGAE Austria rausfinden.
Für unsere Weihnachtsepisode haben wir uns nämlich genau diese eine Frage gestellt.
Voriges Jahr waren es die besten zweiten Plätze aller Zeiten. Dieses Jahr sind es die besten und die schlechtesten aller Nullpunkte.
Ab 26. Oktober, also heute, egal wann ihr das hört, ab heute sind die Kanäle offen und ihr dürft voten.
Und zwar in zwei Durchgängen. Zuerst eure Top 10 aller Nullpunkte und zwar von 12 Punkte bis einem Punkt, damit wir wissen, welche Songs es nicht verdient haben, Nullpunkte zu bekommen.
Aber auch eure untersten drei Plätze. Welcher Beitrag war wirklich, wirklich, wirklich ganz schlimm?
Das Voting findet statt in diesen zwei Runden und ihr könnt voten bis zum 5. Dezember um Punkt 12 Noon.
Und natürlich gibt es auch eine Playlist auf YouTube mit allen Infos und den Link zum Formular gibt es auf www.ogae-austria.at. / Nil Points, also N-U-L, nur ein L, Points.
Und natürlich auf mercicherie.at.
Merci Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien, Edinburgh und Florenz.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-a-vis, Marco Schreuder.
Und das Thema heute ist alles über Turin. Mit gleich 4 Gästen. Das ist wirklich fast ein Rekord, gell?
Ja, ein kurzer Rekord ist jetzt auch mit dem neuen Song Contest. Teilnehmerländern, 41 Länder sind nämlich angemeldet. Das ist schon mal sehr schön. Das ist jetzt, wir kommen langsam wieder in die normale Phase.
Genau, und wir freuen uns über die Rückkehr von Montenegro und Armenien.
Genau. Wir suchen uns immer ein paar Perlen aus den News aus und diesmal besuchen wir 5 Länder.
Vereinigtes Königreich. Mit diesem Land beginnen wir. Nämlich, die BBC macht ja wieder mit. Dieses Mal mit dem Musikverlag und der Agentur Tap Music. Die haben ganz schöne Größen auch im Repertoire. Zum Beispiel Ellie Goulding, Dua Lipa oder Lana Del Rey. Und naja, wir sind neugierig, wie das jetzt 2022 klappt. Voriges Jahr gab es ja eine Kooperation mit BMG, dieser Plattenfirma. Daraus kam James Newman. Und deswegen könnt ihr für ihn zum Beispiel in unserem Null-Punkte-Voting voten. Weil das hat doch nicht ganz so gut geklappt, gell, Alkis?
Das hat nicht gut geklappt. Ich stelle mir jetzt gerade Lana Del Rey beim Song Contest vor.
Wäre aber lustig.
Ja, nicht jugendfrei, aber lustig.
Mhm. Aber würdest du James Newman eher einen der Pluspunkte oder eher so einen Minuspunkt geben bei unserem Null-Punkte-Voting?
Du weißt, dass ich das eher mochte, das Lied. Also es würde wahrscheinlich eher im Plusbereich sein. Aber naja, schauen wir mal. Die Tschechische Republik hat ja keine Null-Punkte. Ach doch, einen haben sie ja schon. Und dort gehen wir als nächstes hin. Denn wir werden noch vor Albanien bereits einen Beitrag für Turin kennen. Die Tschechische Republik hat uns überrascht und wird noch im Dezember einen Vorentscheid machen. Mikuláš Josef soll übrigens etwas eingereicht haben. Hört man, ob also das stimmt?
Auf den würde ich mich schon freuen, muss ich sagen.
Ja, der war ja auch etwas underrated, finde
ich. Ja, und aber mich hat es gewundert, dass da nicht ein größerer Star dann auf uns zugekommen ist mit so Nathan Trent-mäßig, so eine Song nach dem anderen raus oder so. Mhm. Ja. Schweden, unsere nächste
Schweden,
Station.
Schweden.
Andra Chansen, du kennst das, Alkis.
Natürlich.
Ja. Gibt's nicht mehr.
Oh.
Ja, ist vorbei, ist Geschichte. Seit 2007 ist es ja ein gefürchtetes Format, in der dann zwischen den Vorrunden und dem Finale dann in ein Duell noch ein Song weiterrutschen kann und einer rausfliegt. Das wird jetzt abgeschafft. Sie schaffen jetzt die neue Rubrik Semifinal, also eine eigene Show. Und dort werden 2 Viererblocks gemacht und aus diesen Viererblocks jeweils 2 Songs gewotet, die dann ins Finale kommen.
Wow. Das ist ein interessantes Konzept. Nicht neu, aber interessant. In Griechenland ist es wie immer noch etwas unklar, wie es genau laufen wird. Allerdings hat Elias Korsas, der Chef von Cosa Nostra, wie ihr euch sicher noch erinnern werdet. Er hat bekannt gegeben, dass er 3 Songs für den Song Contest 2022 beim Sender ERT, also ERT, eingereicht hat und damit Griechenland vertreten möchte. Eines davon soll uns überraschen und wäre auch gemeinsam mit einem Schweden geschrieben. Naja, schauen wir mal.
Kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ein Ska-Punk-Komponist mit, weiß ich nicht, G-Son oder sowas.
Das würde mich zum Beispiel gar nicht wundern. Ja. Also es geht immer alles. Aber er würde dann wahrscheinlich ohne die Band Cosa Nostra antreten. Wir wollen das auch erwähnen, weil ja der Marco beim Blind Date mit dem ESC Green Room einen Song der Band eingespielt hat.
Ja, und das hat uns gefallen, gell?
Genau.
Alcohol is Free war die Nummer von Cosa Nostra, wer sich jetzt nicht mehr erinnern kann. In 2013 in Malmö.
Malmö, genau.
So, unsere letzte Station, Deutschland. Alkis, kannst du dich noch erinnern, Wer Liebe lebt?
Das war ein erstaunlich erfolgreicher Beitrag der Deutschen.
Ja, 8. Platz 2001. Es ist nicht mein Ding. aber wer auf Schlager mit Dancefloor-Beats steht, es gibt eine 20 Jahre später jetzt eine ganz neue Version von Michelle. Und das verbindet uns ja wieder mal mit unserem alten Spruch, den wir immer wieder loswerden wollen. Liebt eure Eurovision-Stars auch nach dem Song Contest und hört deren Musik.
Marco, wir haben 4 Gäste.
Und zwar aus Turin, aber dazu später, denn es ist bekannt, darum geht's in dieser Episode, wir fahren nach Turin. Der Eurovision Song Contest findet am 10., 12. und 14. Mai in der Pala Alpi Tour statt. Diese Halle wurde 2005 eröffnet und wurde vom japanischen Architekten Arata Isozaki gebaut. Viele kennen die Halle vielleicht noch von den Olympischen Winterspielen 2006, denn hier fanden die Eishockeyspiele statt. Alkis, hast du sie gesehen?
Ich habe die Berichterstattung rund um die Olympischen Spiele natürlich verfolgt, auch Eishockey ein bisschen, aber natürlich auch die österreichischen, nun ja.
Ja, sie haben dort ein bisschen Blutdoping betrieben.
Stimmdoping gibt es ja.
Stimmdoping, war mal gar nicht so unsicher. Autotune, genau. Auf jeden Fall, seit den Olympischen Spielen in Turin wird die Halle als Mehrzweckhalle verwendet. Aus Turin stammen zudem, und das werden wir heute in der Episode auch noch kennenlernen, 2 Eurovision Song Contest Teilnehmer, und die spielen wir natürlich auch ein.
Ja, welche, das werdet ihr noch erfahren später. Dazu haben wir aber 4 Gäste eingeladen, also dazu zu Turin. 3 davon sind aus Turin, 2 davon leben in Wien, einer in Schottland, und dazu gesellt sich die Präsidentin des Eurovision Fanclubs OGAE Italia. Aber lassen wir sie sich selbst vorstellen, und wir beginnen mit Alina Maria Campia.
Ja, also ich bin eine waschechte Turinerin im Sinne, dass ich dort geboren und gewachsen bin, aber meine Mama ist eine Tirolerin und deswegen habe ich schon mit der Sprache ein bisschen Erfahrung gemacht, und dann bin ich mit 22 nach Berlin gezogen und dann hat es mich wieder südlicher gezogen und irgendwie ist es dann Wien geworden, und ich bin jetzt schon seit 7 Jahren in Wien, was ich halt sehr schön finde. Halt auch eine sehr lebenswerte Stadt ist. Und bis jetzt habe ich es noch nicht zurückgeschafft.
Welchen Turin-Bezug hast du denn heute noch?
Meine ganze Familie ist noch dort, also meine Eltern, meine Schwester, meine Nichte. Also ich bin in nicht-pandemischen Zeiten schon jede 3 Monate unten. Und genau, das ist halt mein Bezug.
Hallo, also ich bin die Sophia Loi. Ja, genau, also spricht man Deutsch, Österreichisch aus. In Italien haben es eh alle immer falsch ausgesprochen.
Ich wollte es natürlich Italienisch aussprechen.
Ja, genau. Aber nein, das ist eben der Nachname von meinem Vater, der Österreicher ist. Meine Mutter ist eine Italienerin auszureden. Genau.
Also, du lebst in Wien, aber du hast natürlich einen Turin-Bezug, sonst wärst du ja jetzt hier nicht im Podcast.
Genau.
Welcher ist denn das?
Also ja, also ich lebe in Wien schon seit 8 Jahren. Ich bin aber in Turin aufgewachsen, habe dort die Schule besucht und meine Verwandten sind auch alle noch dort, also Großeltern, Tanten, Cousinen und so. war auch vor kurzem im September auch auf Besuch. Und das heißt, mein Bezug ist halt sehr frisch auch noch und alt und frisch gleichzeitig, ja, sagen wir so.
Du betreust und betreibst ja auch eine Webseite und die ist ja recht spannend. Was machst du dort und wie findet man sie?
Ja, also man kann einfach googeln, soundslikesophia.com eben. Das ist, die habe ich vor dem Sommer veröffentlicht. Und es geht um mich, sagen wir so. Also es gibt so eine kurze Beschreibung, was ich tue, wer ich bin, was ich bis jetzt auch gemacht habe, künstlerisch und auch nicht. Ich verwende es, diese Seite ein bisschen für mich, als um mich vorzustellen, falls es jemanden gibt, der mit mir gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten möchte. Generell auch ein bisschen so, also ich immer wieder poste ich Beiträge von Sachen, die mich rein interessieren. Das kann jetzt einen Film sein, es kann jetzt eine Musik sein, es kann Essen sein eben. Also ich beschäftige mich viel mit Kultur und alles rundherum. Und weil ich eben auch halb Italienerin bin, ist immer halt drinnen auch etwas über Italien. Ich glaube, ich habe einen Post über Kaffee zum Beispiel, wie man einen guten Kaffee machen kann. Ja, und es ist alles auf Englisch geschrieben, damit es auch zugänglicher ist, genau. Ja.
I'm Matteo, Matteo Petruzzo. And I'm from Torino, quite excited that we will be hosting the next Eurovision Song Contest. And I'm particularly excited because we'll probably, touching every piece of wood here, be able to host it outside pandemic regulations and normatives, or as many as possible at least. And a little bit of back to normality feeling will be back. That's where I'm from. That's where I grew up. I'm excited to be here to talk about it.
My complete name is Cristina Giuntini. I am the president of OGAE Italy. And besides that, I am an employee. I work in the accounting department of an international trade forwarder. But I am also a university student. And I am a writer because I write short novels. I am an actress, a singer, and anything that comes to my mind. And I live in Florence.
And you live in Firenze. Oh, beautiful Firenze. City, yeah. But you are not living in Italy, Matteo, right? Where do you live and why are you there where you are?
Yeah. I'm in cold and windy Scotland. I moved here a few years ago. I'm one of those people who had to leave Italy, unfortunately, due to the economic crisis a few years ago. And I settled down in this little cottage just outside Edinburgh in the middle of like the forest, the cows and the sheep.
Do you have a guest room?
I have a guest room. I also have a fireplace that's wow. Already keeping us quite warm. And I'm quite embarrassed to say that, yes, we do turn it on at night.
But it's quite cold in Italy as well.
Is it? Okay.
Yeah, it is. It started about 1 week ago. It's quite cold.
Natürlich wollten wir sofort wissen, wie das Wetter in Turin im Mai so sein könnte.
I think it's perfect because of its location. It tends to be quite warm, like in the middle of summer, and it tends to be quite cold in the middle of winter. If you go mid-season, so for example, beginning of May. you get the best spring weather. Everything is blossoming. Everything smells lovely. You can go to parks and just see people having picnics and enjoying the best of it without, you know, any fear of getting overheated or anything like that.
Turin ist die Hauptstadt der Region Piemont und hat rund 870.000 Einwohner. In der Metropolregion wohnen allerdings über 2 Millionen. Italienisch ist zwar die Amtssprache, aber das Torinese, ein galloromanischer Dialekt des Piemont, ist nach wie vor verbreitet. Die Bürgermeisterin haben wir während der ESC-Bewerbung ja öfters gesehen. Sie heißt Chiara Pendino, ist von der Fünf-Sterne-Bewegung und da während des Champions-League-Finales von Juventus Turin und Real Madrid 2017 eine Massenpanik mit 3 Todesopfern stattfand, sie hat noch immer mit Gerichtsprozessen zu kämpfen.
Genau, und Turin liegt ziemlich am Beginn der Po-Ebene, im Alpenbogen, das finde ich ja so schön. Wir in Wien liegen auf der einen Seite der Alpen und Turin auf der anderen. Ja, und Berge und Hügel dominieren daher auch das Panorama rund um die Stadt. Die Berge liegen, wie gesagt, in einem Bogen und im Süden befinden sich zudem die berühmten Hügel des Monferrato.
Frankreich und Schweiz sind ja nicht so weit weg.
Genau, so ist es. Der Name der Stadt, also Turin, ist eigentlich keltischen Ursprungs. Tau bedeutet Berge, aber da Torino im Italienischen auch kleiner Stier bedeutet, ist ein Bulle mittlerweile das Wappentier. Die Siedlung der keltischen Tauriner, wie man sie damals nannte, wurde von Hannibal, dieser Karthager, wir kennen die Geschichte von Karthago gegen Rom mit den Elefanten über den Alpen, genau, wurde bei seinem Marsch über die Alpen zerstört. Es folgte die römische Epoche und Kaiser Augustus errichtete hier ein Militärlager und entwickelte sich zu einer römischen Stadt. Die typisch römischen rechtwinkeligen Straßenzüge übrigens, die sind bis heute im Zentrum noch sehbar, erkennbar und sozusagen belaufbar, auch wenn die Architektur mittlerweile mehr barock ist.
Nach dem Fall Roms lebten ja hier die Langobarden, dann Franken und schlussendlich regierten ab dem Hochmittelalter die Herzöge von Savoyen für Jahrhunderte. Sie gründeten Universitäten, bauten Burgen, Schlösser, Kirchen und natürlich auch Türme, wie es sich gehört. 1847 wurde Turin sogar Königshauptstadt des Vereinigten Königreichs Savoyen-Piemont. Bei der Vereinigung und Staatsgründung Italiens 1861 wurde Turin auch Hauptstadt, allerdings nur 4 Jahre.
Durch die Industrialisierung machte Turin aber den Verlust des Hauptstadtstatuses aber wirklich schnell wieder wett und ist ja bis heute die viertgrößte Stadt Italiens. Vor allem die Automobilindustrie ist berühmt in Turin. 1899 wurde Fiat und 1906 Lancia in der Stadt gegründet. Die Industrie Turins erlebte auch nach dem Zweiten Weltkrieg einen Höhenflug, sodass in den 1970er und 1980er Jahren, ich habe es in der Schule noch so gelernt, du wahrscheinlich auch, Alkis, ne? Viele Süditaliener, also Mezzogiorno, in die Stadt kamen und Turin eben auch eine Millionenstadt war. Ich habe es noch als Millionenstadt damals in meiner Kindheit kennengelernt, aber jetzt ist es knapp unter einer Million.
Noch heute ist Turin bekannt für die vielen großen Marken, die hier entstanden sind. Neben den 2 Autofirmen sitzt zum Beispiel Lavazza in Turin. Das ist ja, also für uns ist das ja...
Unser Stammcafé sozusagen, den wir immer trinken.
Den wir immer mitnehmen in jede Stadt.
Weniger trinken tun wir allerdings Martini und Rossi, die kommen auch aus Turin.
Der Sporthersteller Kappa.
Und berühmt ist die Stadt freilich auch für den Sport. Neben den Olympischen Spielen, wir haben es ja eh schon gesagt, sind freilich besonders die 2 Fußballclubs bekannt. FC Torino aus dem Süden der Stadt, der 7-mal italienischer Meister wurde. Dieser überflügelte in den 40er Jahren sogar Juventus. 1949 gewann man zum 5. Mal in Serie die Meisterschaft, aber die gesamte Mannschaft starb dann bei einem Flugzeugabsturz direkt vor den Toren Turins, wovon sich der Fußballclub eigentlich nie mehr so richtig erholte. Und dann kennt man freilich Juventus Turin aus dem Norden der Stadt, der 36 Meistertitel und 2 Champions League-Siege im Register stehen hat. Und einer unserer Gäste haben wir sogar gefragt, ob sie bei den Olympischen Spielen war.
Warst du während der Winterspiele dort in Turin?
Natürlich. und motiviert.
Also auch eine offene Stadt, die Leute dann auch willkommen heißt, nehme ich an.
Ja, also wenn man ehrlich ist, die Turiner haben sich nur beschwert 4 Jahre lang. Die Stadt war ein Chaos, weil wir waren null vorbereitet. Wir haben unsere U-Bahn, wir haben eine Linie U-Bahn. Proud. Wir haben 2 Tage vor dem Winterspiel eröffnet. 2 Tage. Ich weiß, das war so weit.
Immerhin.
So stellen wir uns Italien vor. Es geht sich immer knapp aus, wenn auch ein bisschen chaotisch.
Wenn auch nicht wirklich. Ja, und es hat keiner daran geglaubt. Und es war so schön, aber da muss ich auch sagen, weil richtigen Tourismus vor den Winterspielen hat es nicht wirklich gegeben. Also es ist eine sehr authentische Stadt, immer noch. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, weil mit Venedig und Florenz kann man jetzt nicht, oder Rom, also ja, Competition is high. Aber es ist halt eine Stadt, wo man wirklich die Leute sieht, wie sie überall, wie sie wirklich sind, auch im Zentrum auch.
Ach, toll.
In den Bereichen, das hat was. Und in den Spielen, ich glaube, wir sind auch nicht das öffentlichste Teil Italiens. Wir sind schon Bergleute. Und dann, am Tag, wo es angefangen hat, waren alle, ich habe es eh immer gewusst, es ist toll. Und das war... waren alle auf Hochtouren und alle überglücklich. Es war wirklich, wirklich, wirklich schön, weil es auch so unerwartet war, dass es so schön wird.
Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, unser und wahrscheinlich euer auch, Italienisch ist ein bisschen eingerostet. Deswegen haben wir uns in erster Linie auf Englisch und Deutsch miteinander unterhalten. Und wir haben alle vier unabhängig voneinander interviewt.
Beziehungsweise Matteo und Christina zusammen.
Genau. Und allen haben wir aber eine Frage gestellt, nämlich die nach dem Charakter der Stadt. Welchen Charakter hat Turin?
Das ist eine alte Dame, Turin. Eine, ich weiß nicht. Vom Charakter her, ich glaube, das hat irgendwie wirklich etwas von einer Dame in ihren 60er, 70er Jahren. Gutbürgerliche, linkswählende Dame. Das ist so
wie und was sollte man in Turin unbedingt besuchen?
Unbedingt. Naja, da gibt es die Klassiker. Die Mole Antonelliana ist unser Merkmal der Stadt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Und innen und außen drinnen ist ein schönes Museum, das Kinomuseum. Aber es lohnt sich auch architektonisch von innen zu sehen. Das, glaube ich, gehört ein bisschen dazu. Wenn das Wetter schön ist, dann kann man auf der Hügelseite spazieren gehen. Da gibt es Superga, das ist eine Basilika, eine wunderschöne, von der man die ganze Stadt und den ganzen Alpen rüber sehen kann, hinter der Stadt. Die machen so ein schönes Bogen. Ziemlich, ziemlich schön. Wenn das Wetter passt, sieht man es wirklich gut. Und dann gibt es halt ein paar, so von Museen her, da gibt es ein ägyptisches Museum, da gibt es auf der Welt die zweitgrößte altägyptische Sammlung auf der Welt. Und das ist halt, wenn man sowas mag, schön. Und ansonsten, was ich jedem wirklich empfehle, der mal in Turin ist, das lohnt sich dann eine Reise Richtung Langa. Das sind unsere Weinhügel. Sie sind wunderschön und kulinarisch auch sehr, sehr toll. Also ich kann nur empfehlen, und es ist nicht weit entfernt. Also mit einem Auto in 40 Minuten oder mit einem öffentlich in eine Stunde ist man drüben, und das ist wirklich schön.
Interesting question. I would say there's different ways to talk about Torino, because it really does have like two faces to it. One is a bit, you know, older, coming from centuries between like the 20th century, and one that's a bit more more recent, that looks into sort of like the more industrial side of things. But one of the ways that people talk about Torino is refers to it as the Salotto dell'Italia, which is the living room of Italy.
Oh.
That really makes you think about the elegance of the north, and this sort of like the tradition that comes from you know, this royal city center that we do have. So on one side you really have like this historic evolution that goes from your, you know, Roman Empire ruins to something a bit more royal and grand, like your portics, your cafes in the city center. And then on the other side, you get into sort of like what's the industrial follow-up and evolution of it, especially during the 20th century, where you get a lot of work linked to industry and production, moving into the city and developing the city around it. One sort of like symbol of this evolution, as you probably already know, is Fiat, the Fiat automobile industry. There's a whole district in Torino dedicated to it, and a whole sort of like set of housing and constructions that grew from it. So thinking, for example, about our Oval Lingotto and Lingotto areas, where you know, the testing of automobile of vehicles, of cars, used to happen. So you do have like that, the sort of like modern part to it as well. And there's a very distinct contrast between the two. One other thing that I like to sort of like talk about when I talk about the city that I'm from is its sort of like European vocation. I went to university there and I got involved in a few projects, and there's a lot of partnerships happening with European institutions, but also cultural events that happened with other cities. For example, I think there was a cultural twinship between Glasgow, where I sort of like kind of live, don't live too far from there, and Torino a few years ago, where really there was a lot of cultural sharing between the two councils. And Torino really likes to get involved into these European initiatives, into these European partnerships, whether it's for culture, whether it's for innovation and work and university and education. So yeah, I think it's a very young city that wasn't scared to reinvent itself after the sort of like the industrial era as well, with these European partnerships, but also with architecture. A lot of parts of Torino have been able to, you know, remodernize and to redevelop themselves with new museums, but also with new aesthetics when it comes to streets and roads and a skyscraper and a train station. And it's done it in a very respectful way to its tradition, because sometimes you do get you can get a clash between the old and the new, and you need to be very careful about that. And the good thing about Torino is that it's got a lot of space, and within that space it's managed to just developed in a respectful, new, interesting way. That's what Torino is for me.
Also ich finde, dass die Stadt sehr lebendig ist und auch ziemlich up-to-date, sehr modern. Und die Leute in Turin haben einen gewissen Stolz. Also sie wirkt auch sehr stolz, wirklich so proud.
Und dann waren wir natürlich neugierig, gell, Alkis? Was schauen wir uns denn an dort?
Lang genug sind wir ja doch.
Oder auf Deutsch gesagt, was sieht man sich denn an?
Generell die Innenstadt, aber es gibt dann auch zwei Museen, die sehr schön sind. Also das Ägyptische Museum, das ist auch einer der berühmtesten. Und mir persönlich gefällt auch sehr gut das Kinomuseum. Das ist innerhalb ein Dom, auch in der Innenstadt. Und drinnen gibt's wunderschöne Fotos, auch es gibt die Originalfotos von Marilyn Monroe, wo sie nackt posiert. Also sehr schön, ja. Also ja, die zwei auf jeden Fall. Und dann, falls man genug Zeit hat, gibt's auch eine Kirche, eine Basilika von Superga. Die ist ein bisschen weit, die kann man schon von der Innenstadt sehen, aber die ist auf einem kleinen Hügel und man kann entweder mit dem Auto hinfahren, wobei es ziemlich Verkehr immer da ist, aber man kann auch zu Fuß gehen und sobald man oben ist, hat man eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Stadt. Genau.
I suggest you visit the Cinema Museum inside the Mole Antonelliana. It's incredible. It's an experience. You should go and visit because it's really, really great. One of my favorite spots is the Church of Superga. It's on a hill, and there's a very sad story about it because I suppose it was about in the 70s. I don't really remember, but there was the football team, the Turin football team, was coming back on a plane from, I don't remember.
I think
when
it's 1949, team. Right?
No, it was...
No?
Really? Well, I don't remember the date. Okay, but I remember the story, which is very sad, and the plane crashed on the church. And if you go there, you still can see there is, you have a spot where they remember this, this football team, everybody remembers them. And even supporters from other football teams go there and pay homage to this great football team. And then you should go to the Palace of Stupinigi. It was used for hunting, and it's wonderful. It's a jewel. You should go and see that. And inside the city, you have the Park of the Valentino, which has been, I think it has been reconstructed. It was kind of a Middle Ages village, and that one is something to see. You should go and see, of course, the cathedral. And, oh my God, there's so many things to see, I think. Before you start your touristic your visit, you should eat a gianduiotto.
We come to the food part later. That's, I mean, that's the most important part for Alkis, you know.
Yes.
But before we come to the food and drinks, we would like to know if Matteo has to add something. But also, are there any cultural festivals, any cultural events or sites you would add or recommend us?
First of all, Christina, you did really good justice. You touched on the best spots. Like whenever I go up in Superga, it's just, forgive the cliche, but it's such a romantic place to be. Like you get the best view of Torino from there, and the church, the monastery itself is just stunning. So definitely a great place to go, which kind of like makes me think about the hillside. So Superga sits on top of one of the hills, but around there you have very old little villages that perhaps sort of like distance themselves from the Torino royal sort of like newer city vibe. And they're just so good to go to for a coffee or for a nice meal out. And I know we're going to get into the food in a bit. But they're very well connected to the city center, because the hills just kind of like sit right next to what then becomes the city center. So the layout is very easy to navigate. And then I would also add, if you have time, or if if the listeners are planning to go to Torino maybe a week before the event, just get a car or get on public transport and try to venture a little bit further out. There's towns and cities all around where you will find nice wines, you will find nice spas and resorts, or good walks on the mountains and the lakes. So just venture yourself, because Piemonte, the region, really offers a lot, not just in the city, but outside. That's pretty much it. Ooh, events. That I know of, there's not much sort of like already planned for May, but what I would say is Torino and Piemonte love their food festivals. Again, the sort of like Italian cliche topic there, but there's every month there's something new. Every month we celebrate the sort of like the harvesting or the production of something different. I think May is the month of asparagus, just in case you're into asparagus, or if you're into wine, you will always find a good festival around wine. But really, around May, there's a lot going on around spring and celebration of outdoors and around spring. So just make sure you check on our council website what events are going to be there for spring. The other thing that I would say is, speaking of events, Mahmood is planning a concert on the 13th of May, and that is the day before the finals. Like, who does
that? That's great.
I think that's going to be in Venaria, which is our sort of like the other royal palace that we have a little bit further out the city. Very good place as well to visit with grand royal parks and baroque buildings.
Ein paar mehr Kulturtipps gibt es noch von Alina und Sophia.
Also so Festivals gibt es, naja, jetzt, dieses Wochenende, glaube ich, ist es sogar, das Salone del Libro. Das ist die Buchmesse. In Wien ist immer sehr schön, weil es kommen halt oft wirklich auch Promis und das ist halt immer spannend, wenn man halt glatt liest. Da gibt es definitiv viele Weinfestivals, es ist halt eine Weingegend, Rotwein besonders, das muss ich auch unbedingt empfehlen. Also wenn man gerne Wein trinkt, von Barbera bis zum Barolo Barbaresco, gibt es wirklich gute Auswahl und lohnt sich. Und es gibt halt natürlich viele Weinfeste. Also es gibt in Alba, das ist halt eine Stadt ein bisschen außerhalb, gibt es dann Vinum. Das ist, glaube ich, im Mai, aber es gibt, da kann man schauen, da gibt es fast jedes Wochenende irgendwo in der Gegend ein Weinfest. Und das ist immer sehr schön. Und ansonsten, ja, so richtig, es gibt halt die Festivals, die es überall gibt, es gibt ein so wie die Biennale, es gibt eine Turin-Kinofest, aber das ist halt, glaube ich, nicht speziell dort schön, es ist so schön wie auch woanders halt.
Es gibt, wenn ich mich gut erinnern kann, in der Winterzeit, also so Dezember, gibt es ein Filmfestival direkt neben dem Kinomuseum. Und da sind auch freie Eintritt und so. Und man sucht sich einen bestimmten Regisseur an und manchmal tut man den auch einladen. Und man kann sich alle Filme von diesem Regisseur anschauen und vielleicht auch mit ihm davor ein bisschen quatschen, so eine Konferenz.
Wenn wir schon von Kultur sprechen, wir haben ja am Anfang der Sendung versprochen, dass wir euch die beiden Turiner Teilnehmer vom Song Contest vorstellen. Einer davon ist aus dem Jahr 1960, Renato Rascel, das wird vielen wenig sagen, der Song allerdings war ein Superhit. Damals erreichte er nur den 8. Platz, landete aber bei vielen, vielen Ländern auf Platz 1. Renato Rascel mit Romantica.
Ja, lieber Alkis, jetzt kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik oder zu deiner Lieblingsfrage. Ja. Italien ist natürlich bekannt für gutes Essen und gutes Trinken. Ne?
Natürlich, ja? Natürlich.
Genau. Und wir haben natürlich gefragt, was isst man denn so? Was freust du dich denn am meisten, Alkis, in Turin?
Ich freue mich aufs Essen dort und auf den Song Contest, aber auch aufs Essen dort.
Oh, die
Schokolade. Und nicht nur diese ganzen Spezialitäten, weil die haben ja auch angeblich gute Fleischspezialitäten. Mhm. Ich freue mich vor allen Dingen, dass man sich irgendwo hinsetzen kann. Aber wo?
Wo würde ich eigentlich jetzt sagen, in der Innenstadt überall. Ich finde es schön, dass man jetzt irgendwie spazieren geht und dass man sich inspirieren lässt und dass man wohin schaut, ah, das schaut nett aus, ich gehe mal hin und probiere das aus. Natürlich gibt es jetzt bessere oder billigere Lokale, aber generell ist eigentlich überall alles ziemlich gut zum Essen und zum Trinken. Zum Trinken auf jeden Fall sind die Weine sehr bekannt, Weißweine und Rotweine. Die sind alle ziemlich auch fruchtig und kräftig, weil das Essen auch sehr, also kräftig ist und fettig. Für diejenigen, die Fleisch lieben, ist sehr gut und rohes Fleisch eigentlich, also wird oft gegessen. Es gibt eine Salsiccia di Bra, heißt sie. Das ist nicht direkt aus der Stadt, also ein bisschen weiter außen. Kann man nicht so gut beschreiben. Also wenn man Fleisch mag, dann muss man das unbedingt essen, weil rohes Fleisch ist jetzt nicht so, ist man vielleicht nicht so überall, glaube ich.
Wir essen das, kein Problem.
Ja, okay, gut. Käse auf jeden Fall auch. Typisch sind diese Tomini al Verde, heißen sie. Das ist so ein eher weich aus, ich glaube, Schafkäse mit so einer grünen Sauce. Sonst gibt's natürlich diese Nudelsorten, gibt's auch, die kann man auch in den
nicht nur in den Supermärkten, sondern auch so in den generell großen Märkten so finden. Es ist alles super gut. Wenn es um Süßes geht, die Nüsse aus Piemont sind wahnsinnig auch bekannt und sehr gut.
Giandotto soll ich essen, habe ich gehört.
Giandotto, ja. Das ist so, genau, das ist so zwischen Schoko und Nüsse, das ist wahnsinnig gut. Das ist so, schmeckt wie Nutella ein bisschen, ähnlich.
Was ja auch aus Turin kommt, ne? Nutella.
Genau, ja, auf jeden Fall, ja. Und auch das Amaretto, das hat so eben, das findet man auch in mehrere Gerichte. Was mir so gut schmeckt, sind Pfirsiche, gekochte Pfirsiche mit drinnen Schokolade und Amaretto so gemischt. Super nice, ja.
Ich habe gestern zufällig mit einem Turin-Kenner telefoniert und der hat mir noch Tipps gegeben, jetzt muss ich dich fragen. Ja?
Ja,
er hat
bitte
gemeint, ich soll unbedingt so ein Schokoladenpudding essen, so ein Bonnet à la Piemontese.
Ja.
Stimmt
voll,
das?
Das stimmt. Das war eh auf meiner Liste, hab's vergessen zu sagen. Das ist so lauwarm, also manchmal wird es mal nicht ganz kalt gegessen und es ist sehr intensiv, weil eben die Schokolade so intensiv ist. Muss man.
Dann hat er mir gesagt, Vitello Donato ist aus Turin, das wusste ich noch gar nicht. Und Grissini
Vitello
auch.
Vitello Donato, ja, das könnte sein. Das ist auch ein, das schmeckt mir auch sehr gut und es ist eben so ein Gericht, wo man sich am Anfang denkt, ich weiß nicht, ob das gut schmecken kann, weil es ja Fisch und Fleisch gemeinsam ist. Aber es ist super gut, ja, auch zum Empfehlen, ja.
Und ein Bicerin wahrscheinlich, oder?
Bicerin, genau. Ja, da kommen wir zu Kaffeesorten.
Ja.
Kaffee auch überall super gut. Bicerin ist typisch aus Turin. Und dann gibt's auch, es gibt auch Kaffeesorten, also Marken aus Turin auch. Also die kann man, was man hier auch findet, ist zum Beispiel, also ich meine, in Österreich und in Deutschland auch Lavazza. Das kommt aus Turin und Caffè Vergnano auch.
Die piemontesische Küche, das muss ich auch sagen, hat etwas Spezielles. Es ist wirklich anders als woanders in Italien. Und es gibt das bunte, das normale italienische Programm. Wir haben unsere typische Ravioli, die heißen Blin. Und die sind winzig klein und halt typisch und halt typisch mit Il sugo d'arrosto. Das ist eine Soße, die man aus dem Braten rauskriegt. So Bratensoße, könnte man sagen. Und das kommt dann drauf und das ist typisch. Was man sehr viel isst, ist rohes Fleisch. Und ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber...
Oh ja.
Ja, da gibt es zwei Varianten, die sind typisch. La carne trita, la piemontese, das ist eher... gehacktes, so eher Ritata-artiges, das wird mit Knoblauch, so rohes Knoblauch gegessen, Zitrone und Salz und dann gibt es halt l'alvese, das ist so mehr Richtung Carpaccio, das ist so dünn geschnitten und mit Parmesan, Späne und Zitrone und das ist halt sehr typisch, das essen wir sehr gut.
Ja. Marco, wir bleiben eine Woche länger.
Ja, wobei, ich glaube Nutella ist ja auch aus Turin, oder?
Ah, Ferrero ist nicht aus Turin, ist aus Alba.
Okay.
So muss ich sagen, mein Vater hat seit, ich glaube, heute sind es 42 Jahre gearbeitet, er dort.
Wirklich?
Aber wenn man das halt kulinarisch ein bisschen gehobener erleben will, dann kann man erstens nach Alba und in die Lange gehen und die Stadt ist wunderschön. Da kann man, dort gibt es Trüffel, Weißtrüffel. Mhm.
Oh.
Richtiges Trüffel kriegt man nicht den ganzen Jahr. Und das kriegt man mehr dort. Also, wenn ihr das essen wollt, bitte im November, Anfang Dezember. Alles Restliche ist entweder nicht von dort oder nicht frisch.
Hast du auch Tipps, wo man essen soll? Ich meine, es gibt ja das Bicerin, glaube ich, heißt das, ne?
Ja, das ist der klassische alte Kaffee und da lohnt sich ein Bicerin. Aber was sich dort lohnt, ist der Zabaglione.
Oh,
ja.
Das ist, ja. Und es ist schön, weil das wenn man das dort bestellt, dann hörst du, es ist ein winziges Lokal und dann hörst du von der Küche das, weil sie
okay.
Also für das, ich weiß nicht, ob sie das rekorden, dieses Geräusch, und eigentlich haben sie Maschinen dafür, aber auch nur dafür lohnt es sich, hinzugehen. Das ist einfach ein Erlebnis, finde ich.
Ja, Schokolade scheint ja überhaupt ganz gut zu sein in Turin, ne?
Ja, also die Nutella eigentlich hat die Ferrero exportiert in der Welt, aber die hat es für uns immer gegeben, weil diese Mischung aus, diese Gianduja-Mischung aus Schokolade und Haselnuss, was bei uns sehr viel wächst, ist halt traditionell. Und genau, und da gab es auch Gianduja-Creme, die hat es immer gegeben. Und die haben es halt industriell gemacht und in die Welt verbreitet.
Ja, mittlerweile mit Palmöl, ne? Ja.
Nein, ich konnte
nur. We do like our chocolate in Torino. Like Christina was saying, Gianduiotto, you have to just indulge and buy and like our make your lovely packaged present box as well for your family, you know.
It will not arrive. It will not arrive.
And it won't be 2 weeks of low carb.
It definitely won't. Like then, or at least you're asking the wrong people. But yeah, we do have a great culture around like Gianduja chocolate and chocolate. So there's plenty of cafes where you can sort of like mix the coffee experience with your Gianduja chocolate on the side. One of the places that I really like going to, it's called Caffè Mulassano, which is a coffee shop, well, a bar. We call them bars in Italian, not to be misunderstood or confused with places where we serve drinks. Our cafes are called bars in Torino. And that's where you can just sit down in the middle of this very historic, you know, coffee shop and just experience what the traditional 19th and 18th century Torino was like. So they're very grand, they're very baroque in the decorations, they're very historic with their old wood and just amazing smell of like roasted coffee. So you know, during the day, just make sure you stop in one of these.
I want to pack immediately.
Then the other thing, when you think about food, there's so many new places. Torino has, you know, gone through a lot of redevelopment in different areas in the past you know, decade, and you will find so much variety. The Roman Quarter is the place where I would go to start my, you know, my evening out, my night out. You can have very nice, you know, drinks. You can have very nice wine tasting in the Roman Quarter. And then you can kind of like venture yourself more towards the Piazza Vittorio, which is like the very center of the city. This beautiful, one of the biggest squares in Europe. Place where you can just have a sit down and enjoy an aperitivo or apericena, we call them, where you can just pay your set amount and get a drink and get a buffet like sort of like dinner. That's very very popular, you know, among Italian people, just to sit down in a piazza and have your aperitivo with your drink. Also because it can be busy to find a place in a restaurant, particularly during Eurovision. And you know, you need to have options. And speaking of like busyness and just you know, being able to go somewhere, if you're in Piazza Vittorio and you don't find anywhere to eat, particularly during the day, you can go for, again, a nice and romantic walk along the river from there and get to Valentino Park, which is what Christina was talking about earlier. Mm-hmm. And in spring, you will just find many sort of like people, students and older people just sitting down and having picnics there with some music and just enjoying the best season to be in Torino. So you don't necessarily have to go to a specific place, although I do have some recommendations for specific restaurants. But you know, make sure that you find open spaces where you can sit down and socialize with other people. And Parco Valentino is probably the best spot to do that.
Wir wollten von unseren Gästen natürlich auch wissen, ob sie ein paar Geheimtipps haben, also etwas, was man normalerweise nicht in den Touristenführern finden würde.
small village in the neighborhood. It's called Ricetto di Candelo. But I think we will definitely organize some excursions there because it's worth it. And when my friend brought me there to see it, I was just stunned because it's also all Middle Ages, but it's, I don't know, I can't describe it. You just have to go there and see it for the year, this small village. You will fall in love with it.
Eigentlich etwas Schönes so vom Museum. Es ist gar nicht so versteckt, aber das lohnt sich auch, finde ich, ist die Pinacoteca Nelli, weil die Bilder sehr schön sind. Weil das Dom gibt es halt die alte von der Fiat, also Turin ist auch eine Stadt, dafür ist auch bekannt. Da gibt's, da haben sie die Autos quasi den Rundlauf machen.
Ja. Genau, ja. diese Rennstrecke auf dem Dach.
Danke, genau. Diese Rennstrecke und es hat was, finde ich.
Also zu geheim ist es jetzt vielleicht nicht, aber es gibt zwei Bezirke in der Innenstadt, die sehr lebendig sind. Ein Bezirk heißt San Salvario, das ist in der Nähe vom Bahnhof. Und da ist es für Jugendliche am Abend extrem chaotisch auch, würde ich jetzt schon sagen. Also vor allem im Sommer, weil da sitzen Leute draußen auf der Straße und trinken und sind sehr laut. Und da kann man eben auch super Aperitivo und Aperitivo machen. Und dann gibt es dieses zweite Bezirk, Quadrilatero. Das ist das älteste Bezirk. Und da kann man auch da gibt's dann mehr vielleicht so Restaurants, ist ein bisschen ruhiger und netter und super schön zum Spazieren, einfach nur, weil die Gebäude so wunderschön sind und die Straßen, es gibt so überall so kleine Straßen, wo man nur hereingehen kann. Und sonst, was ich glaube ich sicher nicht auf einem, sicher nirgendwo steht, es gibt dieser riesiger Markt, weil tagsüber natürlich, also am Abend wird meistens vorgeschlagen, sich ein bisschen da entfernt zu halten, weil es vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Aber man muss einfach die Stadt gut kennen, ja. Tagsüber ist ein Markt, also draußen gibt es einen Markt, denn bei diesem großen Platz, Porta Palazzo. Und dann aber gibt es noch einen Markt, der innen ist, in einem Gebäude. Und drinnen sind dann alle Fleischhauern und Bäckereien und so. Und Bauern auch, die Obst und Gemüse verkaufen. Und das ist wirklich, wirklich schön. Also ich bin eben im September einfach nur reingegangen, hat mir nichts gekauft, weil es zu chaotisch war. Aber es ist wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, man sollte da auf jeden Fall vorbeigehen. Ja, tagsüber vielleicht, dann eher ist es besser.
Try to, if you have the means and the transport, just go out, leave the city. Like, the hills are just there. Ricetto di Candelo, I used to go there when I was younger. But there's so many other like little cities with castles and medieval sort of like buildings that are still there, very much intact. So try to go to the hills or even further towards the mountain and explore a bit more. But in terms of tips, you know, first of all, what I was saying before about picnics, you'll probably find that during Eurovision, you know, whether it's in, you know, a small city or in a big city, places will be, you know, we're busy up. So you do need to have options. And Torino really offers a lot of space where you can just have a sit down and enjoy your local produce with a picnic, with a sort of like, with some good wine, if you can, just with friends. So Parco del Valentino or the hills offer really so much of that. And then another thing that I found more recently when I was in Torino just a couple of weeks ago is just moving around. We have a very good transport system, but again, it can get busy, particularly during big events. Torino has a lot of bikes to hire, but also electric scooters to hire, and very well paved sort of like cycling lanes and pavements to use for moving around. So you will find it's, you know, it's easy to just move on your own using your own you know, devices and hiring a bicycle, hiring an electric scooter, and just explore the city without having to rely on potentially like crowded trams and buses during during the event. I guess those are the things that I can think about.
All right, thanks a lot.
Thank you.
Aber jetzt auch zu unserem Lieblingsshow. Wir haben natürlich auch ein bisschen über den Eurovision Song Contest gesprochen, der ja in der Stadt stattfinden wird. Und Alina schaut ihn gar nicht. Das sollten wir gleich sagen. Deswegen hat sie auch keine Fragen am Schluss. Die Sophia schaut hin und wieder und erst in den letzten Jahren ein bisschen mit Freundinnen und Freunden. Wir durften aber die letzten Fragen zumindest stellen, aber natürlich von einer OGAE-Präsidentin und einem OGAE-Mitglied, der in Edinburgh lebt, wollten wir schon wissen, wie seid ihr denn eigentlich Eurovision-Fans geworden?
I was a little girl, very little girl. And I remember one evening, I walked into our living room and my father was watching this show and there was someone singing in a strange language. And I asked him, about, what's this? And he said, it's Eurovision. What's Eurovision? Eurovision is quite like the International San Remo. Each and every European land sends his singer. They sing in the national languages, and in the end, you choose a winner. And I said, wow, all the Europeans, all the European lands, even Italy? Yes, even Italy. Why not? And so I sat down, and I started watching, and I was just amazed. I remember thinking, wow, Iceland has singers who sing modern songs, not only, I mean, typical songs, things like that. And it was like opening a window for me. And for many, many years in my life, there was first San Remo, then Eurovision. And then came those terrible 13 years in which we did not take part, but well, then we came back and it was better than before.
My story is quite similar in a way to Christina, in the sense that when I was little, my mom used to listen to songs that came out of Eurovision, because she did like a good amount of like Pass Me the Word cheesy music, which I absolutely, absolutely love and own and cherish every day. And I just did enjoy having fun listening, you know, to your ABBA music or your Volare with Mum. But then, and I'm actually thinking how, you know, Christina, you were mentioning that as well, how can we do the same with the future generations? You know, like I've got two little nephews and they're 1.5 and 4.5, and I really want them to get into Eurovision and into the celebrations. I think that's really important for the future. It's just that safe space of fun and freedom.
Wir wollten von Matteo und Christina wissen, wie sie zu Turin als Austragungsort stehen und warum es so spät bekannt geworden ist.
I suppose they just wanted to consider every small aspect of the whole thing, because they do not want to rush into a choice, but they wanted our city to be the best possible one. So that's why I think they had to go through several projects, several proposals. But I think anyway that Turin was the favorite one from the start. But they just had to verify everything, yeah. Verify that everything was going to run smoothly. And that's why it took a bit more.
And the candidate cities were, sorry to jump in, but the candidate cities were all very strong ones. Mm-hmm. And, yes. You know, it is hard to choose from such a sort of like variety of places and from such strong sort of like capacity as well. And that also, I think, really made it harder, really.
I just thought, I just read that there is an article in La Stampa today, which is, I think is a newspaper from Turin, that there was always, it was really a duel between Bologna and Torino at the end. And it was really very narrow. Did you read this article or do you know anything about it?
Not yet, but I suppose it's, well, it makes sense because Bologna has the biggest arena. And that was a plus for Bologna. And then they have, they have good food. It's a wonderful city, but it's small. Turin is a lot bigger than Bologna. So maybe, I don't know, maybe Bologna was considered too small or maybe I suppose the Turin airport is a lot bigger and a lot better than the Bologna one and also about hotels. I can say it was narrow. It was really narrow.
Wir wollten natürlich wissen, ich, vor allem als Sanremo-Fan, da bin ich ein bisschen größer, glaube ich, als du, Alkes.
Allerdings.
Ja, und ich liebe ja italienische Popmusik. Und da wollten wir natürlich wissen, Sanremo ist so groß. Ist der Eurovision Song Contest in den letzten Jahren irgendwie gewachsen und wichtiger geworden für die italienische Öffentlichkeit?
Yes, that's true, absolutely true, because everybody has had forgotten about the Eurovision Song Contest about 10 years ago. When we came back, nobody knew what it was. I mean, not even the singers, not even the managers, and so they didn't know, well, what's this Eurovision? They never heard of it. And nowadays, the main boost was Måneskin's victory. But we had so many well-known singers going to Eurovision in the past years. I mean, Emma Il Volo, Mahmoud, Marco Mengoni, and they have quite a lot of fans in Italy. So interest grew. And nowadays, if you meet people on the street, they say, you know, I am going to Eurovision. Ah, Eurovision. Ah, okay. Lots of people know what it is about, and also magazines speak about it, and the newspapers and the websites. So it's, it's a lot different than years ago, and it's growing. And I think with this, with Italy hosting the contest, it will be the ultimate boost. I think it will became it will become very, very, very popular in Italy as well as it was many, many years ago.
In the 60s and 70s, I think it was very popular in Italy too, right?
It was. Yeah. It was, yes.
Do you agree, Matteo?
Yeah, I definitely agree. You mentioned Sanremo there, and I think I wouldn't necessarily talk about Sanremo as a shadow cast or anything like that. I think the two go hand in hand. Living abroad, being an Italian abroad, I really appreciate how, you know, especially here in Scotland, when you talk about Eurovision and you talk about like how we get to Eurovision, how much of an interest that draws into our local festival, our national festival, and the history of it. My partner is from Scotland, and you know, he got particularly interested in Sanremo because of it. And we do have our Sanremo marathon week where we, you know, we do want to find out who the hell is going to get to Eurovision, and we are always disappointed by the end of it. But that's because the second position that comes out of Sanremo is usually our favorite one.
Okay.
the first one is always like the sort of like this.
So you didn't support Måneskin?
I didn't support Måneskin this year. I supported Francesca Michelin this year.
Oh,
it was a beautiful song.
Beautiful song. But I think Måneskin was an incredible and new and original song for Italy. It kind of like gives us a chance to sing something different and sing differently and bring back rock. And the success that it's having around the world, it really is bringing it back in a sort of like a revisited way. Let's put it that way. But just to close on Sanremo, I think I would see Sanremo and Eurovision just go hand in hand and just help in cross-pollinating it. At the end of the day, that's what they are.
But the quality that Sanremo was sending to Eurovision the last years was incredible.
And I really think...
Because in our podcast, I'm the one who is the Italian one, you know, because I love Italian music since my childhood. And I'm listening to Sanremo songs since the 80s, actually. And but I also listen to the playlists coming from Italy on my streaming service, because I think it's the most vivid and interesting music industry at the moment. Like Blanco or Mace, or you have hip-hop artists who do something very different to other European acts. They mix together this Italian style, this way of singing canzone, but still in a very modern way, which actually Mahmoud was also representing, this idea. And yeah. I think this is really something that blew me away, what's coming from Italy, not only at Eurovision, but generally from the music industry in Italy.
That's definitely great. There's big productions behind every artist, and what I would say as well is young people and young artists did get a good push from the festival, from Sanremo, and because of the amount of artistic production, not just musical production, that goes into it, there's always very good material coming out of it, and very sort of like particular and unique material. Every song is like you were saying, like mixes the Italian culture and the Italian traditional music to something that's a bit perhaps more international and more modern in a way, and just creates these new sort of like very enjoyable songs that you can just put on a playlist, and you're guaranteed at least from every festival 10 songs that you're going to be stuck to for the
And also Sanremo is getting less and less mainstream in the last years. We have lots of artists which are not known to the public, but once you listen to them, you get to know them, you get to like them, and that's very important, I think, because Sanremo used to be something quite old some years ago, and now it's getting more and more modern, more and more involved with the actual music industry.
Is it similar like the development of the Eurovision Song Contest that was a little bit old-fashioned, like you said, Matteo Cheesy, becoming modern, becoming young and fresh? Is it something like this?
Yeah, I think so. I see the same, it's the same evolution. It was first the Eurovision Song Contest, but then Sanremo came as well. They had the same evolution. I think about in the last 3-4 years, not before.
I mean, just the interval act of Achille Lauro last year. Wow. I mean, it blew me away. And I thought, you wouldn't see something like that on mainstream television in Austria or Germany.
Well, because we don't have a music show, actually.
Yes, but Achille Lauro was, wow.
Achille Lauro was just great. I would love him as an interval act for the Eurovision, too.
Who knows? Maybe. Exactly.
Achille Lauro, ist der aus Turin?
Nein, der kommt aus Verona. Schön wär's, gell? Aber du willst wahrscheinlich jetzt wissen, wer ist der zweite Turiner? Wenn ich dir sage, Ti amo, ti amo. Oder Gloria.
Roland Kaiser?
Gloria. Nein, natürlich Umberto Tozzi. Umberto Tozzi kommt aus Turin, wurde dort 1952 geboren. Und er schrieb einen berühmten Song, den er dann gemeinsam mit Raff beim Eurovision Song Contest 1987 präsentierte und am dritten Platz mit 103 Punkten landete. Gente di mare.
Aber Turin liegt doch gar nicht am Meer.
Ja, aber man kann doch davon singen. Ja?
Egal. Wir fragen natürlich all unsere Gäste unsere berühmten 3 Fragen am Schluss. Und genauso war es eben mit unseren jetzigen Gästen.
Genau. Und die erste Frage lautet natürlich, welche Song aus dem Eurovision Song Contest 2021 hat auf deiner Playlist überlebt?
Es ist tatsächlich das italienische Lied, Di Ti Buoni. Ja, 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 ja. Ich war selber sehr überrascht. Ich habe die Band davor nicht gut gekannt. Man hört das Lied auch oft im Radio, also immer wieder ein Ohrwurm, ja.
Well, of course, Måneskin. Of course. I think it's okay. It's the most normal choice, but you know, as they won Sanremo, the first thing I said was, "We are going to win Eurovision."
I think it's a long list, but what I would say is, you know, Shum is from Ukraine, from Goa. Is my sort of like I think favorite from this year. But I would say that you know the Spanish song, the Spanish entry was also really really good, and you know getting it didn't go too far. And I'm kind of like a little bit upset about the results that it had. And I do find myself listening to it quite a lot. So, yeah, I think the Spanish entry would be, you know, Voy a quedarme from Blas would be there as well.
Und die zweite Frage natürlich, welche Lieblingserinnerung oder Anekdote hast du an den Eurovision Song Contest?
I was there sitting front row as Rafael Gualazzi came second in 2011, and I couldn't believe. As it was over, we ran to the press center, and out of the blue, I met Rafael, and so I just hugged and kissed him, and I said, "Thank you so much."
It's important to talk about how fun it is to be with your fan friends. I always manage to get into a very good party, whether it's at Eurovision or it's, you know, here in Scotland and in the UK. So really, there's not a specific moment, but if I were to celebrate, my favorite memories from Eurovision are with my best friends, and they're made from the fun time that I spend with them.
Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich eben nicht so viele Contests angeschaut. Das heißt, die ich am besten in Erinnerung habe, sind die letzten, und zwar die Eurovision Song Contest. Und ich muss sagen, was ich immer sehr spannend und lustig gefunden habe, waren immer die Kommentare vom österreichischen Moderator. Ja, weil ich war so überrascht, dass er so frech immer ist, wenn er kommentiert und wenn er dann die Künstler vorstellt, also manchmal richtig arg, und da muss man immer genauer zuhören, und das hat mich am meisten, also das habe ich am lustigsten gefunden, und auch einen guten Kontrast zur generellen Stimmung von Eurovision Song Contest.
Und natürlich wollen wir wissen, was ist euer Lieblingssong vom Song Contest überhaupt aller Zeiten?
Ich fand tatsächlich Di Ti Buoni, das Lied, was sie im letzten Song Contest gesungen haben, sehr gut, weil es auch das erste Mal nach einer Weile irgendwie ein bisschen mehr Rock inkludiert wurde. Und eher so ein Rock-Pop, was auch sehr zugänglich ist. Und das eben gehört dann schon mehr zu meinem Genre, was ich auch selber halt höre und vielleicht auch selber spielen und singen würde. Und gut fand ich auch, dass sie eben alle so jung sind dass sie... also die Lyrics fand ich auch gar nicht so schlecht. Also einfach eine neue Generation, die versucht, wieder ein bisschen laut zu sein. Und das fand ich ganz, ganz gut.
There are so, so many, but I would say Nocturne by Secret Garden.
Ah. Oh. there's so many. But I guess I've got two that are my favorite. And I just can't choose. One is the Ojar team from, I think it was Claudia Pascoal from Portugal in 2019 or 18. And 18. So that again, we're going into like a nice Portuguese ballad that is just so good to listen to, and it takes you to a place.
You really love ballads who ended the last place or something, right?
Well, it was the entry of the host. Of course, it did this last place.
Okay, your second?
The other one is, of course, Kino. You know, they are they're just such a good band, and Spirit in the Sky was a banger. So I really, really enjoyed that.
Allora, grazie mille e buona giornata.
Ciao, ciao.
Ciao, ne. Man sagt immer dieses ne am Ende des Satzes. Sì, mi ha fatto molto piacere parlare con voi. Buon proseguimento, buona giornata. Ci sentiamo.
Cerea, e grazie mille per avermi ascoltato oggi. Ci prendiamo un bel bicerino al bar, ne.
Merci, chérie.
Merci, chérie. Thank you, guys.
Merci, chérie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Alkis, entführst du mich nach Turin?
Ja.
Oh, ich bin jetzt gespannt.
Und natürlich bist du ein Nerd, du weißt das natürlich. Ich denke mal, dass ganz, ganz, ganz viele unserer Zuhörerinnen allerdings das nicht wissen. Nämlich, was war denn der erfolgreichste und was war der erfolgloseste Beitrag Italiens?
Der erfolgreichste ist jetzt kommerziell gesehen oder von der Platzierung her?
Kommerziell gesehen.
Ja, das war sicher Volare.
Das ist richtig. Volare.
Nel blu di pinto di blu.
Und der erfolgloseste?
Bah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
Von wem?
Ich habe jetzt nicht am Radar. Das musst du mir jetzt sagen.
Vom Gleichen.
Ach so, ja natürlich, Dio come ti amo, wo wir beim Null-Punkte-Spiel sind.
Beim Null-Punkte-Spiel sind wir und genau das ist es. Und was du wahrscheinlich nicht weißt, ist, dass Domenico Modugno tatsächlich auch in Turin gelebt hat dabei. Nicht lang, gar nicht lang, nämlich tatsächlich nur 2-3 Jahre. Er hat dort bei Fiat Autos zusammengeschraubt.
Ah, wirklich, war?
Ja, in der Fabrik, dann zum Militärdienst, dann nach Rom.
Ja.
Aber eben, er ist der mit Abstand häufigste Sänger beim Song Contest Italiens gewesen. Dreimal ist er angetreten. Er hat, weiß ich nicht, wie viel Mal Sanremo gewonnen. Also mindestens 4-mal meines Wissens.
Ja.
Ja. Und ja, also der hat ja auch als Autor dieser Songs an den Tantiemen bis zu seinem frühen Tod 94 ziemlich gut daran verdient. Also er hat ja alles auch mitgeschrieben. Selbst Dio Come Ti Amo ist ja ein Superhit gewesen in Italien, also immer noch ein Klassiker.
Ja, vor allem, also mir persönlich gefällt ja die Version von Giulio Cinquetti so gut, weil 1966 in Sanremo haben die beiden es ja gesungen, sowohl im Domenico Duett, Modugno, genau. Ja. Nein, und auch getrennt. Damals haben noch verschiedene Interpreten einen Song interpretiert und Dio Come Ti Amo wurde von Domenico Modugno und von Giulio Cinquetti beim Sanremo Festival gesungen und eigentlich die Giulio Cinquetti-Version hätte gewonnen wahrscheinlich, aber die irgendwie, man muss das mögen, er ist halt so typisch italienisch und ich glaube, Giliola erschließt sich nicht Italienern leichter als Domenico Modugno.
Das ist richtig und wir hatten ihn ja auch schon so oft. Das darfst du ja auch nicht vergessen, er war ein Household Name schon. Wahrscheinlich haben sie gesagt, ach, more of the same, warum soll man dem jetzt noch Punkte geben?
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, weil jetzt war ich neugierig, weil ich wusste, er ist Süditaliener.
Ja.
Und wir haben ja auch gesprochen darüber, dass die Süditaliener zuhauf in den Norden arbeiten gegangen sind.
Genau.
Das passt ja dann auch zu seiner Biografie. Und er kommt aus Pogliano a Mare, das ist in Apulien.
Genau.
Ja, das wusste ich. Ich wusste nicht, ich dachte, er war Sizilianer, aber er ist ein Apulier. Na, habe ich auch wieder was gelernt. Ja, danke. Also wieder ein Hinweis, dass man auf unsere Null-Punkte-Spielchen setzen sollte. Dio Come Ti Amo, auch ein guter Kandidat für Top-Punkte und für Minuspunkte.
Das, ja, glaube ich, mit den Minuspunkten wird man sich, glaube ich, naja, schwer tun bei dem
Du
Song.
Entscheidest dann nicht, Alkis. Du entscheidest
das
macht, es nicht.
Das machen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Ich freue mich sehr auf die Wertung. Das wird so spannend.
Genau. Wir haben noch bis Weihnachten Zeit, also bis 5. Dezember, genau. Bis der Krampus kommt.
In den Shownotes findet ihr die Links zur Wertung. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Und wie wir immer so schön sagen,
merci chérie.
Missing Link.